Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Idon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass, heute mit dem Thema Content Marketing bei HubSpot mit der Jennifer Lapp. Jennifer ist SEO Content Strategist bei HubSpot und ist für die Content Act Strategie der deutschsprachigen Webseiten zuständig, hat einen eigenen Blog zum Thema SEO Marketing Strategie und Social Media namens Märchenportal. Ja, und herzlich willkommen, Jennifer, bei uns im Content Kompass. Stell dich doch mal vor, was du eventuell noch zu deiner Person zusätzlich sagen willst. Vielleicht was du auch privat so machst und wenn du willst, sonst vielleicht noch was ergänzen.
Ja, danke auf jeden Fall, Olaf, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mal so ein bisschen aus der aus unserem Backend erzählen kann. Also ich bin seit knapp 4 Jahren jetzt bei HubSpot, habe damals angefangen im Content Marketing, bin wirklich komplett tief drin im Content SEO und bin nach so einem Jahr, anderthalb Jahren im Dach Content Marketing rübergegangen ins SEO-Team und mache seitdem SEO für die deutschen Blogseiten, also Marketing, Vertrieb und Service-Blogs und zusätzlich natürlich auch für die anderen Webseiten, die wir haben, also www.hubspot.de etc. Genau. Und privat, ich bin jetzt seit über einem Jahr im Homeoffice. Also du erwischst mich auch gerade in der HubSpot Unplugged Week. Das ist quasi eine Woche, die wir jetzt von HubSpot aus unpluggen sollen. Also bin ich nicht ganz unplugged, aber so ein bisschen zumindest. Genau, und das Märchenportal, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich gar kein SEO-Blog, sondern einfach ein SEO-Projekt, was ich nebenbei mache. Und ich habe mich schon immer sehr für Märchen und die ursprünglichen Märchen interessiert. Und da auf dieser Seite versuche ich quasi so ein bisschen Kontext zu schaffen, was es mit den Märchen auf sich hat, mit den einzelnen Figuren etc. Und probiere in meinem eigenen HubSpot-Portal quasi einige Sachen aus, was Content-SEO angeht und eben verschiedene Themenstrukturen und kleine Tweaks und Tricks, genau.
Was heißt das jetzt mit dem Märchen? Also ist Märchenportal jetzt ein Marketingblog oder ist es eher ein Märchenblog? Also du sprachst von ursprünglichen Märchen, geht es da jetzt eher um, oder versuchst du das miteinander zu verheiraten und da so eine Storytelling-Line draus zu machen, oder?
Nein, das sollte ich eigentlich mal machen. Tatsächlich ist es pur Märchen. Also ich habe auch einen Märchen-Podcast, wo es um Märchen geht. Also zum Hintergrund da, ich habe Literaturwissenschaften studiert damals und das war immer so ein bisschen was bei mir hängen geblieben ist und habe damals auch für meine Nichten, als die geboren wurden, ganz viele Märchen aufgenommen als Hörbücher. Damals gab es so coole Sachen wie die Tonibox noch nicht. Deshalb habe ich die alle auf CD aufgenommen damals noch und so ist es so ein bisschen hängen geblieben und ich nutze es eigentlich nischisch eher, um halt so ein bisschen selbst mit Content rumzuprobieren. Das
Sehr
hat
gut.
Gar nichts mit meinem Job zu tun eigentlich.
Wir haben mal eine Sendung gehabt zu dem, was soll ein guter Content-Marketer mit sich bringen und da genauso bei unserer Agentur, wenn wir Content-Marketer suchen, achte ich halt speziell gerne darauf, ob die Leute halt eigene Content-Portale haben, weil ich meine halt, ein Gefühl für das ist ja ähnlich wie bei SEO irgendwie, ein Gefühl für das zu haben, was man da tut und auch ausprobieren können auf so einer freien Wiese, so einer grünen, ist halte ich halt für wahnsinnig wichtig, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was man tut und nicht nur in der Theorie irgendwie festzuhängen. Irgendwie.
Ja, genau. Ja. Genau, das war das Ziel damals.
Cool. Also das Märchen ist so deine Leidenschaft, so ein bisschen.
Genau.
Aber sind das, sprichst du die Märchen nur nach, die klassischen, oder denkst du dir Märchen auch selber aus?
Nee, das ist größtenteils nachgesprochen und dann habe ich noch so ein paar Märcheninterpretationen zu den Klassikern, also Dornröschen, Rumpelstilzchen etc.
Ah, okay, das ist
kannst
cool.
Du ja mal
das
durchlesen.
Ist cool. Das ist cool. Es gibt ja viele. Momo hat ja zum Beispiel auch, es ist kein Märchen, aber Momo wird ja nachgesagt, ist da sehr. Ich wollte mir das jetzt als Erwachsener auch nochmal durchlesen, weil das wohl sehr viel sozialkritische Elemente beinhaltet. beinhalten soll. Und ich glaube, so manches Märchen ist nochmal spannend, wenn man sich das als Erwachsener nochmal zu Gemüte führt mit dem Mindset, was man heute hat. Und dann entdeckt man da, glaube ich, so einige Analogien zu sozialkritischen Themen irgendwie so.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ich würde gerne ein bisschen so bei den Fragen von der Metaebene beginnen, also von der strategischen Ebene her. Mhm. Welche Ziele verfolgt ihr mit eurer Content-Marketing-Strategie? Oder vielleicht sagst du erstmal genau, was habt ihr euch bei eurer Content-Marketing-Strategie überlegt und welche Ziele habt ihr dann quasi daran getackert, so auf die ihr auch versucht zu messen?
Ja, also Ziele sind, glaube ich, grundsätzlich bei vielen Content-Strategien einfach die gleichen. Bei uns ist das Hauptziel, dass wir Awareness wecken für HubSpot selbst. Also
Branding im Endeffekt ist, ne? So.
Genau, das ist so das Hauptziel. Das ist immer schlecht festzumachen, aber wir haben da unterschiedliche KPIs. Also zum einen geht es natürlich um den Traffic, den wir erzielen mit unserem Blog und der einzelnen Webseite. Und dann geht es natürlich primär darum, wie viele Leads generieren wir über unsere E-Books, über Webinare, über die einzelnen Events, die wir haben. Und dann natürlich auch für unsere kostenfreien Produkte, also das HubSpot CRM, das Free Email Marketing Tool, dass man sich da eben direkt vom Blog zu dem Sign-up bewegen kann. Und da sind die Ziele direkt an unsere Content-Strategie gekoppelt. Das heißt, wir haben konkret, also wir überlegen uns jedes Jahr konkrete Vorgaben, die wir eben, wie viel Leads und Sign-ups müssen wir generieren, um so und so viel MAA am Ende rauszubekommen. Das ist ganz, ganz klassisch einfach. Also da ist jetzt nicht viel Rocket Science dahinter, würde ich jetzt sagen. Wir sind nur sehr, sehr Buyer-Persona-orientiert. Also wir haben bei HubSpot predigen wir ja schon immer dieses Persona-Modell, dass man sich eben genau darauf einstellt, wer liest den Content eigentlich am Ende oder wer soll den Content am Ende lesen. Und das zieht sich eben durch die komplette Content-Strategie.
Mhm. Wenn Branding ein Ziel ist, ist es immer ein bisschen schwierig, so Branding-Kennzahlen zu ermitteln und die auch zu messen. Weil wenn man Branding natürlich als Hauptziel seiner Strategie ausgibt, will man das ja auch versuchen zu messen. Habt ihr da Ansätze? Weil ich weiß selber, das ist ja gar nicht ganz so einfach irgendwie, wie will man die Markenstärke irgendwie messen, also über diese klassischen MAFO-Dinger, wofür eigentlich die wenigsten Unternehmen eigentlich Geld haben, so wirklich professionelle MAFO zu machen. Habt ihr irgendwie einen Ansatz, wie eventuell eure Markenbekanntheit oder die Markenreputation irgendwie, die ja durch das Branding gesteigert werden soll, dass ihr da irgendwie ein Gefühl für kriegt, dass dann Effekt, auch langfristiger Effekt daraus entsteht?
Ja, da hat jedes Team seine unterschiedlichen Ziele und Messungen, um quasi den Erfolg zu messen. Bei uns im SEO-Team ist es zum Beispiel fest daran gekoppelt, in wie vielen Listicles für Keywords, die für uns interessant sind, also zum Beispiel kostenfreies CRM, da ist ja die Google-Suche meistens die 20 tollsten CRM, die 20 besten CRM. Und da messen wir zum Beispiel konkret, also wirklich auch sehr manuell und händisch, wie oft werden wir in welchen Listicles erwähnt in den Suchergebnissen, und daraus bilden wir unseren internen In-House-Visibility-Index quasi, wo wir dann eben sagen, für das CRM ist unsere Sichtbarkeit um so und so viel gestiegen in den letzten Monaten. Und das ist auch das klingt jetzt im ersten Moment erstmal so ein bisschen, ja, man kann das ja nicht so wirklich kontrollieren, aber wir sind da sehr kontrolliert. Also wir machen direkten Outreach an die einzelnen Publisher, um eben dafür zu sorgen, dass wir da auch erwähnt werden. Wir haben ein Affiliate-Marketing-Programm, und das ist alles sehr streng an unsere Link-Building und SEO-Strategie gebunden.
Also die Mentions, also Erwähnungen sind da eine Metrik. Genau. Habt ihr irgendwelche Alerts? Ihr habt bestimmt dann irgendwelche Google-Alerts auf eure Brandbegriffe laufen und so, und guckt euch an und macht wahrscheinlich dann irgendwie Site-Abfragen bei Google, oder nicht Site-Abfragen, sondern Index-Abfragen bei Google regelmäßig, wie oft da indexierte Inhalte mit eurer Brand irgendwie auftauchen so und wie die sich verändern eventuell.
Genau, der Sichtbarkeitsindex, den wir intern benutzen, ist tatsächlich auch konkret an Keywords gebunden und an die Top 20 Suchergebnisse, die da auftauchen und wie viele davon eben Listicles sind, also irgendwelche oder Erfahrungsberichte oder Review-Seiten und auf wie vielen davon wir erwähnt werden und tatsächlich auch an welcher Stelle. Also wenn wir jetzt das HubSpot CRM irgendwie an Position 19 von 20 haben, dann ist das ein geringerer Wert, der am Ende in unserem Sichtbarkeitsindex auftaucht, als wenn er jetzt an Position 1 auftaucht.
Okay, cool. Dann würde ich jetzt gerne mal Stichwort Content-Distribution. Wenn jemand Content produziert, will man es ja, will man ja auch verteilen, damit den auch möglichst viele Leute auch zu lesen und zu sehen bekommen. Also SEO hast du schon erwähnt, also Suchmaschinen klassisch sind ein Distributionskanal, kann man ja da aber schon mal festhalten. Was habt ihr noch für Distributionskanäle, um euren Content zu verteilen?
Ja, einige. Also das ist alles in den einzelnen Teams verteilt. Also wir haben ein Social Media Team, was sich um die einzelnen Kanäle kümmert, wo eben auch unsere Blogartikel und E-Books etc. gestreut werden. Da geht's von LinkedIn zu Instagram über die wichtigsten Kanäle. Und dann natürlich auch direkt PR-Outreach an die jeweiligen Journalisten, damit wir in damit wir eben mit, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Studie veröffentlichen, dass die auch direkt verteilt wird. Und eines unserer größten Assets ist tatsächlich der Newsletter von unseren Blogs, wo wir eben einmal in der Woche für den Marketing-Blog und dann wöchentlich für den Vertriebsblog an unsere Abonnenten schreiben. Und da wenn dann halt wird der Content initial am meisten gestreut.
Du hast gerade von Content Highlights, so nennen wir es bei uns. Also so eine Studie ist für uns so ein Content Highlight. Für einen Blogbeitrag, für einen Blogbeitrag lohnt es sich ja in der Regel nicht in Outreach zu gehen, sondern da muss ja schon ein bisschen mehr, irgendwie muss man ja schon ein bisschen mehr bieten. Wie oft im Jahr produziert, versucht ihr solche, habt ihr so eine Vorgabe, wie viel Content Highlights ihr im Jahr produzieren wollt?
Wir haben das, bei uns ist das an Kernkampagnen geknüpft, weil wir ja ein internationales Unternehmen sind, haben wir für jeden Product Launch und für jede einzelne Kampagne eine globale Zusammenarbeit. Das heißt, für die, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen wir mal an, wir launchen das HubSpot CRM, dann ist das an eine globale Kampagne geknüpft, die eben bestimmte Studien hat, die bestimmte weitere Umfragen hat, die eine Videokampagne, eine Social-Media-Kampagne, alles Mögliche drumherum hat. Da wird Blog-Content dann dazu erstellt und das ist alles global an an die Product-Launches gebunden und da gibt's dann zum Beispiel thematisch für jedes Produkt, was wir neu launchen, gibt es eine Product Campaign. Das kann zum Beispiel Big Data sein, das thematisch zu unserem, was wir jetzt gelauncht haben, den Ops Hub, also Operations, was so ein bisschen Revenue Operations in Deutschland ist. Das ist dann alles konkret daran gebunden, einfach um das so ein bisschen mehr in so einem diesen Regenschirm quasi zu haben, dass man ein Deckthema hat, was alles so ein bisschen ummantelt. Und davon kann es pro Jahr dann, kommt halt drauf an, wie viele neue Produkte wir launchen und wo es Sinn macht. Das sind jetzt vielleicht so 6, 7 Kampagnen, die wirklich so groß sind, die dann auch global von allen mitbegleitet werden.
Das ist spannend, weil ihr beginnt quasi beim Produkt. Oft ist es ja, dass ihr es direkt ans Produkt. Manche beginnen ja bei den Zielgruppen und sagen, welche Themen könnten meine Zielgruppen interessieren und bauen da eventuell einen Content-Highlight oder eine Content-Marketing-Kampagne drauf aus. Und ihr beginnt da wirklich beim Produkt. Das ist ein guter Ansatz, denke ich, weil so du die Verknüpfung dadurch schneller zum Sale dann im Endeffekt auch machen kannst. Ne? Also zu den, in der Customer Journey zu den nachgelagerten Phasen so.
Ja, genau. Wir haben ja auch ursprünglich das Produkt so geplant, dass da eine Zielgruppe da ist. Also haben wir da ja schon die Zielgruppendefinition schon da dran. Wir wollen aber möglichst holistisch in der ganzen Thematik sein, um eben dieses Produkt am besten vermarkten zu können.
Spannend. Ich habe so ein bisschen, ich verfolge euch, weil ihr seid bei mir im Wettbewerbsmonitoring mit drin, zu meiner eigenen Seite. Dort habe ich gesehen, dass ihr in den letzten 2 Jahren extrem an Sichtbarkeit gewonnen habt, gerade mit eurem Blog. insbesondere. Und herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Aber da kommt der leider der kleine Zonk hinterher. Ihr habt durch die letzten zwei Updates irgendwie ordentlich auf den Sack bekommen. Jetzt das Juni- und Juli-Update von Google. Vielleicht lässt du uns da mal ein bisschen, du bist ja selber auch SEO bei euch. Was sind so deine ersten Erkenntnisse daraus? Also was konntest du rauslesen? Erstmal, was konntest du aus diesem doch sehr beeindruckenden Sichtbarkeitsanstieg mitnehmen, aber ebenso auch durch den aus dem sehr radikalen Sichtbarkeitsverlust, der euch ja eigentlich wieder fast über ein Jahr zurückgeworfen hat, irgendwie jetzt. Hast du da schon irgendwie was mitnehmen irgendwie und Schlussfolgerungen für euch irgendwie ziehen? Was Google da wohl, wir sind uns, denke ich, beide einig, dass halt in dem Fall bei den Core-Updates Dinge sind, die wir nur schlecht beeinflussen können, weil Google halt irgendwas, was Google vorher sehr gut bewertet hat. Ich habe dasselbe Leid bei mir. Ich habe ja seit Dezember auch stark an Sichtbarkeit verloren. Durch das letzte Update ist wieder ein bisschen gewonnen. Aber ich kann nur von mir sagen, ich bleibe da relativ entspannt, weil ich mir auch denke, dass Google das irgendwann auch wieder anpassen wird, wenn so radikale Veränderungen, dass Google sich irgendwo wieder in der Mitte einpendeln wird. Also dass man jetzt nicht wieder auf den alten Höchststand kommt, aber dass man aber auch wieder Teile des Verlusts wieder wegmacht bei Google, dann wieder Teile der Neugewichtung der Ranking-Faktoren meinetwegen neu gewichtet und wieder zurückdreht gegebenenfalls auch. Gehst du mit dieser Situation erstmal um? Siehst du das ähnlich oder versucht ihr wirklich aktiv, proaktiv jetzt davor zu gehen, weil ihr vielleicht bestimmte Sachen analysiert und Hinweise gefunden habt darüber, so was, wie ist so dieses ganze, die ganze Gefühlslage jetzt den Auf und Ab der letzten zwei Jahre?
Ach, Gefühlslage, gutes Stichwort. Schön, du bist ja sehr tief in die Wunde eingestiegen, muss ich sagen. Also ich gehe erstmal auf die letzten zwei Jahre ein und dann auf das, was in den letzten zwei Wochen also die letzten zwei Jahre waren halt so, dass wir unsere Content-Strategie für den Blog radikal umgestellt haben. Also wir haben vorher 4 bis 5 Beiträge in der Woche produziert. Die waren meistens, also entweder lokalisiert, da bin ich ganz ehrlich, vom .com-Blog, was halt thematisch sehr interessant war für unser Publikum.
Ist halt, ist halt effizient, ne?
Also und es hat auch gut funktioniert. Wir haben gut Traffic reinbekommen. Wir hatten, glaub ich, damals so 80.000 Page-Views im Monat. Wir sind aber irgendwann dann stecken geblieben. Also da ging es dann irgendwann nicht weiter. Wir hatten eben diese lokalisierten Beiträge. Wir hatten Beiträge, die wir selbst produziert haben, die halt eher so ein bisschen Bauchgefühl-Beiträge waren, also wirklich sehr trendorientierte Sachen oder News oder Events. Dann sehr, sehr viele Gastbeiträge, wo du ja auch Gastbeiträge produziert hast für uns.
Ewig, ewig her. 7 Jahre.
Ja, also das war auf jeden Fall vor meiner Zeit bei HubSpot. Der geht übrigens noch sehr gut, der Gastbeitrag.
Echt? Über was hatte ich nochmal geschrieben? Ich hatte da
Müsste ich jetzt.
Ich glaube, es war irgendwas mit Marke, EAT oder irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich.
Ja, ich glaube, den müssen wir mal aktualisieren, den Beitrag. Der ist von 2015.
Willst du mir den Ball rüberschieben, oder?
Also wir haben halt diesen Mix aus dem Content gehabt. Wir haben auch immer sehr viel, den Blog sehr, sehr stark genutzt, um unsere E-Books an den Mann zu bringen. Einfach in unserem Newsletter, dass wir halt mittwochs ging der Newsletter raus, dann war mittwochs so ein Launch-Post auf dem Blog, der eben kurz das Offer vorgestellt hat oder dieses E-Book und dann dafür sorgen sollte, dass da eben noch ein paar Downloads drüber reinkommen. Aber wie gesagt, ging dann halt irgendwann so, ich glaube, es war Mitte 2018, da haben wir halt irgendwie so eine Decke erreicht und dann ging es wirklich nicht mehr weiter und haben dann halt gesagt, wir müssen zum einen unsere Content-Strategie darauf fokussieren, dass wir zum einen mehr produzieren, zum anderen aber auch wirklich zielgerichteten Content, also nicht mehr diesen Content, der an sich ja gut funktioniert, aber der dann einmal kurz einen Peak bekommt, weil er im Newsletter war oder weil er auf Social Media war und dann halt irgendwo in der Versenkung verschwindet, was halt einfach mega schade ist für Content, weil wir ja sehr viel Zeit investieren in unsere Beiträge. Deshalb haben wir eben gesagt, wir stellen die Strategie komplett auf suchmaschinenoptimierte Beiträge um und haben den Blog so ein bisschen umfunktioniert in so einen Ratgeber.
Ja gut, vielleicht, weil das ich bei Suchmaschinen optimiert klingt immer so, denkt man sofort wieder an SEO-Tags. Ich würde es echt, ich würde es lieber schöner fokussieren, nachfrageorientierte Inhalte,
das
weil wir orientieren uns ja nicht daran. Das ist ja klar, müssen wir dann. Aber am Anfang ist ja das Potenzial, was du analysierst, um dann zielgerichtet dafür die Themen, die Nachfragepotenzial haben, zu Content zu produzieren. Und das ist, natürlich ist der dann suchmaschinenoptimiert, aber das ist ja nur der zweite. Also ich finde, es klingt schöner, nachfrageorientierte Themen und Inhalte Content Assets zu schaffen, weil Assets ist ja auch ein schönes Wort, weil Assets sagt ja auch ganz klar aus, dass das ein nachhaltiges Investment ist, was auch nachhaltig am besten über Jahre halt stetig Traffic auf die Seite bringt.
Ne? Ja, genau. Und wir haben ja vorher viel Thought Leadership produziert, viele Studien, und wir machen das immer noch. Mhm. Wir haben jetzt nur den Fokus eben auf Nachfrageorientierung, so wie du das schon gesagt hast, gelegt. Und da gehen wir halt wirklich konkret. Einmal im Quartal erstelle ich einen riesen Report, wo 200 Themen drin sind, die eben relevant sind für unsere Buyer-Persona, für unsere Produkte, für den Blog und unsere Leser. Und da gebe ich konkret an alle Autoren schon Anweisungen, wie sieht das Suchergebnis dazu aus, was müssen wir tun, um unseren Content besser zu machen, als eben das, was gerade in den Suchergebnissen angezeigt wird.
Da kann ich vielleicht ergänzen, also die Strategie, ich habe ähnlich gute Erfahrungen, aber jetzt auch seit Dezember dann wieder ernüchternde Erfahrungen gemacht. Weil du es ja gerade erwähnst, mein Thought Leadership Content habe ich in den Blog verortet und alles, was SEO-Einsteiger und die großen Marketing und alle Marketing-Keywords und alles, was mit Online-Marketing die Keywords zu tun hat, die hochvolumigen, habe ich halt im Glossar verortet, und das ist halt der SEO-Content, der ranken soll. So. Weil Thought Leadership bringt halt den Buzz und die Links, und die anderen Dokumente sollen halt die Rankings bringen. Also habe ich es wirklich auch getrennt damals, und damit habe ich seit 2017 auch extremst gute Erfahrungen gemacht. Allerdings jetzt habe ich das Gefühl, dass seit Dezember da Google irgendwas nicht mehr so gut dran findet, beziehungsweise dieses System, was jahrelang sehr gut funktioniert hat, so vorzugehen, nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat.
Ja, das haben wir ja vor 2 Wochen quasi bei uns auch festgestellt, in dem ersten, also in dem Juni-Update, und jetzt nochmal letzte Woche in dem zweiten Update. Und da, also das, du hast am Anfang gesagt, du machst dir da nicht so viele Gedanken. Tatsächlich bin ich noch relativ ruhig, auch wenn das natürlich wehtut, wenn man sieht, dass man so viele Rankings verliert oder so viel Sichtbarkeit, wie man halt sieht, wie dieser schöne Hockeystick auf einmal
einbricht.
Das ist schon ein bisschen traurig, besonders weil da halt viel Arbeit drinsteckt. Und du halt hast ja auch gesagt, es wirft uns quasi ein Jahr nach hinten. Man kann es halt nicht kontrollieren. Das Einzige, was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass wir nicht die Einzigen sind, denen das so geht. Also ich sehe das auch bei anderen großen Magazinen, die eben den gleichen Themenfokus haben. Und ich glaube, so ein bisschen der Hintergrund ist auch, dass solche großen Seiten, die einfach extrem viele Themen abgrasen, gar nicht mehr so beliebt sind bei Google. Also ich habe das so im Vergleich bei vielen Seiten gesehen, die einfach nischiger sind, die wirklich sehr spitz auf bestimmte Content-Formate und Content-Themen eingehen, wie zum Beispiel eben auch bei meinem privaten Portal, was ja sehr, sehr fokussiertes Thema ist, wo ich extrem gewonnen habe an Sichtbarkeit, also zumindest in dem ersten Juni-Update. Und da sehe ich schon so ein bisschen den Zusammenhang. Was es jetzt für uns als SEOs oder als Marketer einfach heißt, ist, dass wir noch mehr darauf eingehen müssen, wenn wir Content produzieren, was jetzt genau der Intent der Suchanfrage ist. Also was will der Suchende eigentlich genau wissen? Und wie kann ich seine Fragen oder ihre Fragen an der Stelle beantworten? Und das haben wir zwar vorher schon gemacht, aber das ist jetzt so ein Schwerpunkt, den ich mir quasi noch mitgesetzt habe, dass wir da einfach noch genauer sind und auch wirklich genau auf die Fragen eingehen, die Google eben auch vorschlägt, also einfach in den anderen Nutzerfragen auch mal ein bisschen mehr rumgucken als vorher, auch wenn wir das vorher schon gemacht haben, aber auch wirklich konkret diese Fragen mit übernehmen und eben darstellen, dass wir den Intent tatsächlich erfüllen können. Mhm. Ja, das ist so mein größtes Takeaway, glaube ich, von diesem Update. Und ja, ich hoffe, dass das dann am Ende wieder belohnt wird und das wieder ein bisschen aufgeräumt wird.
Ich glaube auch, du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Einmal so dieses Verwässern, wenn man zu breit wird in den Themen, dass man so seine Nischen-Spezialistenrolle, Expertenrolle irgendwie so ein bisschen verliert, weil man zu breit wird. Und auf der einen Seite dieses Search-Intent-Thema, was ich auch für wahnsinnig ausschlaggebend bei diesem Update halt, das hatte ich ja in meiner Analyse vom Core-Update vom Dezember auch geschrieben, dass ich glaube, dass Google dort noch genauer den Search Intent inzwischen feststellen kann und nicht so grob nur noch nach Informational, Transactional, Navigational und Brand einsortiert, sondern sich ganz genau anguckt, will da jemand eine Was-ist-Frage beantworten, also eine Einsteigerfrage, also ist er Einsteiger, wenn er danach sucht, nach dem einen Keyword, oder ist er eigentlich schon so weit, dass er zum Beispiel eher ein How-To haben will? Und deswegen habe ich ja auch basierend auf dieser Vermutung auch, ich hatte ja so ein Premium-Beitrag bei mir im Blog veröffentlicht zum Thema Micro-Intents. Micro-Intents, da habe ich ja die klassischen Suchintentionen, die groben, sehr groben Suchintentionen nochmal unterteilt, um besser Handlungsempfehlungen für die zu produzierenden Content-Arten, je Haupt-Keyword, erstellen zu können. Und da hab ich mir halt einen Ansatz überlegt, wie man diese großen, groben Suchintentionen nochmal unterklassifizieren kann in Micro-Intents, um da halt dann direkt Ableitungen auf die Content-Art zu empfehlen, den Content-Arten. Muss es eine holistische Landingpage sein? Ist es eine Pillar-Page? Ist es ein Glossar-Beitrag, wo der in erster Linie um die Was-ist-Frage geht? So, dass man da wirklich noch konkreter ableiten kann, welche Content-Art man denn und daraus ableiten, welche Fragen man noch beantworten sollte, ne? Zu dem, um den Search-Intent zu befriedigen. Ich glaube, das mit dem Topical-Ding, meine ich auch gesehen zu haben, dass das ERT-Thema halt dann auch wieder reinspielt. Das sagt ja Google selber, dass das auch mal großer Teil der Core-Updates ist. Und der Search-Intent, ich glaube auch, dass sich genauso wie du, dass diese beiden Felder genau die bestimmenden Themen dieser Core-Updates sind. So. Und ja, das ist... Aber dann nochmal zu der Hoffnung. Ne? Also ich sehe das, was ich halt sehe in den SERPs aktuell, ist das einfach qualitativ nicht hochwertiger Content Gewinner zu den Gewinnern gehört und wirklich qualitativ gute Marktbegleiter wie ihr, wie Right etc., wie eventuell auch meine Seite, dass die an Sichtbarkeit nach meiner Meinung von der Qualität der Inhalte zu Unrecht so an Sichtbarkeit verlieren. Und das ist für mich eigentlich immer ein Zeichen, dass Google da irgendwann auch nochmal wieder zurückdrehen wird. Die werden sich jetzt nicht im Speziellen unsere Seiten angucken, unsere Inhalte, aber sie werden merken, dass, weil ich habe halt einfach Seiten vorne entdeckt, die da vorne ranken. Meine Vermutung war ja, dass die Linktexte und die Backlinks plötzlich wieder, dass die irgendwie dieses Pinguin-Ding halt irgendwie auch gar nicht mehr, dass dieser Algorithmus eventuell auch gar nicht mehr aktiv ist, weil da teilweise Seiten mit harter Ankertextverteilung von bis zu 70% harter Ankertexte, also dass du hast da 30 Backlinks auf so einer Unterseite mit und 20 davon haben harte Ankertexte mit genau dem Keyword. Ne? Wo hast du 2012, 2013 hast du dafür richtig auf den Deckel bekommen. Ja. Heutzutage hast du das Gefühl, entweder kann natürlich sein, dass Google dann diese Links auch gar nicht mehr wertet, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass das nicht mehr abgestraft wird. Ne?
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass genauso wie du das gesagt hast, dass da viel Content, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir stecken schon viel Gedanken und viel Geld in unseren Content. Also wir versuchen, den so hochwertig wie möglich zu machen. Aber ich habe das auch bei Content-Wettbewerbern gesehen, die ich als sehr hochwertig einschätze.
Okay.
Dass die auch sehr eingebrochen sind.
Ja, genau, das meinte ich halt. Ne? Right, ihr, Right, machen ja auch einen guten Job da mit ihrem Glossar. Und die hatten auch in der Vergangenheit in den letzten Jahren große Erfolge und haben ihre Sichtbarkeit. Da hat das System auch funktioniert halt. Ne? Und aber irgendwie, ich glaube, dass wir in einem halben Jahr, zum Jahreswechsel, werden wir wieder ganz andere Sichtbarkeitshöhen haben, als unsere Seiten das jetzt aktuell haben. So.
Ja, das denke ich auch.
Okay, das zum Thema SEO, da sind wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen, aber das ist ja auch Teil unserer Leidenschaft neben dem ganzen Content-Kram. Deswegen mussten wir das auch mal in der Tiefe ein bisschen ansprechen. Jetzt wollte ich gerne nochmal wissen, seid ihr auch auf Social Media aktiv und auf allen anderen Distributionskanälen, und jedes der Distributionskanal braucht ja irgendwie auch sein eigenes Format irgendwie. Und ich habe das Thema Content-Arten ja gerade schon angesprochen. Was für Content-Arten, also How-To, Glossar, irgendwas Definitorisches, Studien etc. hast du auch schon angesprochen. Und welche Formate nutzt ihr für HubSpot? Weil die Formate müssen ja zum Beispiel auch immer abgestimmt sein auf den jeweiligen Distributionskanal irgendwie.
Ja, also da haben wir für den Blog ganz klassisch die du gerade schon angesprochen hast. Also wir haben Wiki-Formate, wir haben Pillar-Pages, die eben sehr viel holistischer sind. Wir haben einzelne How-To-Beiträge. Am liebsten habe ich die ein Problem quasi mit einer How-To-Anleitung lösen, was man dann auch tatsächlich mit HubSpot umsetzen kann. Das ist so mein Liebling. Was jetzt unabhängig vom Blog, haben wir natürlich die unterschiedlichsten Formate, also Podcast, der dann immer weiter verarbeitet wird in Videos, in E-Books. Also wir haben aus einzelnen Podcast-Folgen auch schon Blogartikel und E-Books erstellt. Wir nutzen und leiten dann immer für den jeweiligen Kanal das richtige Format ab. Also für den Podcast zum Beispiel erstellen wir immer Teaser-Videos, die dann auf den einzelnen Social-Media-Kanälen benutzt werden, oder eben einzelne Transcripts, die wir im Newsletter mit verbauen oder dann eben auf dem Blog, damit das Ganze auch so ein bisschen gelesen werden kann. Und will ja nicht jeder einen Podcast hören, ist einfach so. Genau, und dann haben wir unsere klassischen Content-Formate, das sind einfach E-Books und Webinare, Vorlagen, besonders unser deutsches Publikum, also wirklich aus Deutschland, das Publikum mag einfach unglaublich gerne Vorlagen im PDF- oder Excel-Format.
Okay.
Das funktioniert sehr gut. Genau, das sind so unsere Kern-Content-Formate.
Transkripte, inwiefern sind die vollautomatisiert oder geht ihr da nochmal händisch bei?
Teil. Also wir versuchen, den Großteil automatisiert zu machen, aber wir gehen natürlich über alles nochmal händisch drüber, einfach wenn man so ein bisschen den Anspruch hat, dass dann da automatisiert nicht so ein Blob rauskommt, sondern das auch tatsächlich lesbarer.
Darf ich fragen, was ihr nutzt für das Transkribieren? Also ihr im ersten Aufschlag dann, und dann, was habt ihr da für ein Software im Einsatz?
Das kann ich dir gar nicht beantworten, okay, weil das Podcast-Team macht.
Ist halt ein persönliche, ist mir jetzt gerade nur in den Kopf gekommen.
Ich guck's aber gerne, ich frage gerne nach und sag dir dann Bescheid.
Okay, super, dank dir. Machen wir dann im 1:1. Wir wollen ja nicht den Leuten nicht alles verraten. ja, ihr habt ja früher, du hast es schon angemerkt, auch viel mit Gastautoren gearbeitet, gerade zu Anfangszeiten von eurem Blog. Ihr seid davon so ein bisschen weg, also ich kann mir vorstellen, weil euer Team, Content-Team einfach gewachsen ist und ihr immer mehr Inhouse-Ressourcen aufgebaut habt, das wird ein Grund wahrscheinlich sein, warum ihr da nicht mehr so viel macht wie früher oder anteilig nicht mehr so viel macht. Vielleicht hat es eventuell noch andere Gründe?
Das ist schon tatsächlich der Hauptgrund, den du gerade angesprochen hast. Also wir sind in den 4 Jahren, die ich jetzt bei HubSpot bin, von 2 Dachmarketern auf, ich glaube, inzwischen 5, 6 Dachmarketer angestiegen.
Also ihr habt ein Team aus 6 Content-Verantwortlichen alleine für euren deutschen Blog.
Für das deutsche Marketing quasi.
Ja,
also da ist sehr, sehr, sehr viel mehr als nur der Blog. Für den Blog alleine sind wir jetzt zu dritt, also wo wir uns um alles SEO-seitig, um die ganze Redaktion plus die historische Optimierung, also wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Content, den wir live haben, dass der auch regelmäßig aktualisiert wird.
Wer produziert den Content? Also wer macht wirklich das Text, also Content-Erstellung, Content-Produktion?
Das machen wir in-house und das kommt drauf an, was das für ein Thema ist. Aber der Großteil läuft über uns in-house.
Also, aber seid ihr drei dann auch daran beteiligt? Kommen da noch Leute dazu von denen, die du eben genannt hast? Also hast du jetzt bei den 6 Marketing-Leuten gehören da die Content-Creator auch mit dazu? Oder sind die nochmal ein eigenes Team?
Nee, da sind nochmal ein paar
andere okay. noch mit dazu. Okay, also genau. Wie groß ist dann das Team mit dem ganzen Leuten, die sich, die drei, die du eben genannt hast mit dem Content, die sich auch ein bisschen um Distribution und so kümmern und die Content-Creator?
So groß ist das gar nicht. Also ich glaube, dann sind wir so 10 vielleicht.
Naja, es ist
also
schon,
das wechselt also immer, weil wir natürlich auch Studis und Freelancer mit dabei haben, die da mitmachen. Deshalb kann man diese Zahl schlecht festlegen. Aber wir sind...
Sagen wir mal um die 10.
Ja.
Um die 10. Und jetzt würde mich mal, du sagst, es ist nicht viel. Ich halte das für sehr viel im Vergleich mit anderen Firmen. Weil wenn man bereit ist, 10 Mitarbeiter zu beschäftigen, nur die sich nur mit Content und alles, was da dranhängt, eben zusammenhängt. Jetzt würde mich ganz nochmal interessieren, nur mal als Benchmark, wie viel seid ihr insgesamt, die sich um HubSpot.de oder um die deutschsprachige HubSpot-Geschichte Welt kümmern? Also nicht nur Content, sondern alle. Ich würde gerne meinen Anteil sehen.
Das ist alles. Da HubSpot ist ja eine pure Content-Maschine, wenn du so willst. Unser ganzes Marketing baut darauf auf, dass wir uns mit Content beschäftigen, das für alle Buyer-Personas. Das heißt, unser Marketing-Team ist eigentlich ein Content-Marketing-Team. Also da ist jetzt kein, für die deutschsprachigen Seiten ist da ist nichts weiter dahinter.
Und das Produktmanagement liegt ja eh dann drüben in US irgendwie.
Genau.
Und davon nehmen wir, das ist krass. Also unter dem Aspekt sind diese 10 Leute sehr viel. Du sagst ja selber gerade 100% eigentlich, beschäftigen sich bei euch mit Content und für euer Marketing ist eigentlich nur Content-Marketing. Und das ist, aber ich glaube deswegen, das ist auch ein großer Teil eures Erfolgs so, ne? Wenn ich mir aber immer, ich sehe halt, ich bin ja auf Agenturseite und ich sehe halt, wie wenig Liebe Unternehmen immer noch dieser Content-Seite widmen. Und das wird dann halt nichts, ne? Weil du sagst selber, hast selber gesagt, du musst geilen Content produzieren und da musst du auch dementsprechend die Ressourcen zur Hand haben. Und das machen bisher noch die wenigsten Unternehmen und das finde ich halt extrem schade so.
Ja, also ich kann dir auch dazu einfach sagen, HubSpot hat jetzt über 4.500 Mitarbeiter und davon sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen was über 300 global im Marketing. Also
okay.
Da
also,
hat die Zahl nochmal ein ganz anderes.
Ja, okay, also knapp ein Zehntel der Mitarbeiter sind Marketing-Mitarbeiter, die mehr oder weniger auch mit Content zu tun haben.
Ja, also das ist auch hauptsächlich Content. Da kommt natürlich nochmal Inbound zum Beispiel hinzu, also alle unsere Events, die würde ich jetzt nicht so klassisch Content sehen, einfach weil Eventmanagement was ganz anderes ist. Die natürlich aber auch viel mit Content zu tun haben.
Also für mich ist es Content Marketing. Also ich würde ein Event, hängt davon, was es für ein Event ist. Wenn es eher eine Messe ist, würde ich es nicht als Content Marketing bezeichnen. Wenn es eine Konferenz ist, wo es wirklich im Fokus um die Inhalte geht, würde ich es als Content Marketing nennen, nur in einer anderen Form. Also ich würde es in den erweiterten Kreis von Content Marketing mit reinziehen.
Ja, also dann kannst du tatsächlich sagen, also die Inbound ist ja so ein Mix aus Messe und Konferenz. Da kann man, glaube ich, so ein bisschen sagen, okay, ist ein Hybrid, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass unser Marketing-Team eigentlich komplett fokussiert ist darauf, den besten Content zu machen.
Ist ein Traum. Also ich sag dir ganz ehrlich, ist ein Traum, können sich eine Menge Unternehmen noch was, ich würde sagen 90% Unternehmen noch was von abschneiden, aber das ist halt, es passt, ich glaube, Content passt extremst natürlich auch zu so lösungsorientierten Software-as-a-Service-Produkten so. Passt perfekt, glaube ich, auch. Das kann man mit Sicherheit jetzt nicht auf jedes Produkt irgendwie genauso umschlagen. Aber allein die Richtung, dass man sagt, wir sind auch bereit, Inhouse-Ressourcen in einer gewissen Größenordnung zu investieren ins Content-Marketing, ist halt, that's the way so. Und stattdessen ist das Marketing oft immer noch eine Stabsstelle in Unternehmen, die für die bunten Bildchen zuständig sind. Ne? Und das ist, das ist halt genau der Fehler, weil Marketing ist eine strategische Unit und nicht keine taktische Unit so.
Ja.
Also es hat viel dieses kümmert sich halt darum, den Markt zu erschließen. Ne? Das machst du nicht mit bunten Bildchen heutzutage.
Ja, Man darf aber auch nicht vergessen, dass HubSpot ja daraus genau entstanden ist, aus Inbound-Marketing und wie man sein Marketing ändern sollte. Und da wäre es jetzt wirklich fatal, wenn wir das nicht auch leben würden in unserem eigenen Unternehmen. Und das ist halt, als Brian und Damesh eben Inbound-Marketing so ein bisschen als Vorreiter praktiziert haben, da haben sie
und
schon
auch
sehr
von
viel...
Von euch kommt der Begriff Inbound-Marketing.
Ja, genau. Also, ja. Also ich wollte es jetzt nicht so...
Doch, ist halt so. Ich hab damals, wir wollten uns ja damals als Agentur für Inbound-Marketing positionieren. Und da haben wir uns... von dem Buch Inbound Marketing, was dann, glaube ich, von den beiden HubSpot-Gründern auch geschrieben wurde, ne, haben wir uns da ja auch inspirieren lassen irgendwie.
Ja, also die haben das schon von Anfang an einfach so gelebt und da ist es halt einfach nicht möglich, das nicht mit ins Unternehmen zu nehmen und zu leben. Wir haben ja auch viele Partneragenturen und wenn wir das nicht vorleben, was wir unseren Partneragenturen erzählen, dann steigen die uns ja auch irgendwann aufs Dach. Also wir wollen ja schon machen das ja auch gerne. Also
es geht viel um Glaubwürdigkeit. Und das ist halt auch, bei uns kommen ja auch ganz viele Kunden immer, ja, wir sehen, ihr rankt selber gut, deswegen glauben wir auch, dass ihr das könnt und nicht nur erzählt, dass ihr es könnt. Ne?
Ja, das ist aber immer echt schwierig als Agentur, glaube ich. Also ich war halt früher auch sehr lange in Agenturen. Und es ist ja immer so ein bisschen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
Ja, das nach meiner Meinung ist das eine Ausrede.
Ja, das glaube ich tatsächlich.
Das ist eine Ausrede. Also ich will es nicht jedem unterstellen, aber es ist eine Ausrede, weil warum kriegen wir es hin und die anderen nicht? Sind wir jetzt der schlechtere Schuster, weil wir es hinkriegen, auch für unsere Agentur? Oder es ist irgendwie widersprüchlich. Das müsstest du dann ja umdrehen können. Ne?
Ja.
aber gut, das soll jeder machen, wie er denkt. Es hat da auf jeden Fall nicht bei jedem Kunden, aber wir hören immer wieder, ja, ihr rankt ja selber ganz gut und wir haben euch gefunden, also ihr scheint es ja zu können und deswegen fragen wir bei euch an, so.
Ja.
Also es ist halt schon, was Reputation und Vertrauen angeht, eine wichtige Sache, dass man auch selber das praktiziert, was man predigt, ne? Was haben wir hier noch? Das ist auch nicht, das haben wir auch besprochen, ja, schon sind wir durch. Jetzt nochmal eine interessante Frage bezüglich dem Ziel Leads. Erstmal wie definiert ihr für euch Leads? Leads ist ja so ein ganz generischer Begriff. Leads kann ja alles und nichts sein. Es kann ein Newsletter-Eintrag oder ein Newsletter-Abonnent genauso ein Lead sein wie eine Anfrage, eine konkrete. Wie definiert ihr bei euch Leads?
Also bei uns ist ein Newsletter-Abonnent ein Subscriber, der zählt noch nicht als Lead. Also wenn wir jetzt nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse haben oder auf unserem Blog nur eine E-Mail-Adresse, sowas zählt quasi noch nicht als Lead. Für uns ist ein Lead einfach eine Person, die sich entweder ein E-Book runtergeladen hat und da fragen wir im Formular schon sehr, sehr viel ab. Also von Name, Unternehmensgröße, Webseite etc., einfach damit das Vertriebsteam da auch direkt an diesen Leads arbeiten kann. Das ist zum einen Lead und dann haben wir über andere Formate wie Webinar auch nochmal andere Content-Marketing-Leads und dann gibt es noch bei uns nochmal die Unterscheidung, dass wir zum einen ja KundInnen haben, oder potenzielle KundInnen, die sich als, die gerne einfach das Tool gezeigt bekommen möchten. Und das ist dann für uns ein sogenannter Handraiser, der dann direkt gesagt hat, ey, ich möchte das Tool sehen.
Handraiser, das ist ein Begriff, den habt ihr für intern.
Genau, das ist intern bei uns. Und dann gibt's natürlich, was für mich auch die liebsten sind die Product Sign-Ups einfach. Also Kundinnen,
die Demo, oder ist es dann bei euch?
Nee, das ist, der Handraiser ist quasi die Demo.
Ah, okay.
Der Product Sign-Up ist einfach ein Nutzer oder eine Nutzerin, die sich fürs HubSpot CRM angemeldet hat und das kostenfreie HubSpot CRM nutzt. Und da ist natürlich langfristig auch der Wunsch von uns da, dass dieser Kunde oder diese Kundin dann zu einem zahlenden Nutzer konvertiert. Und das Gleiche gilt dann zum Beispiel auch für unsere Academy. Also auf der HubSpot Academy, wenn man da jetzt ein Portal erstellt, zum Beispiel dann wäre das auch ein Sign-up. Das sind so unsere Kernunterscheidungen.
Okay, und was sind so laut eurer Erfahrung, die ihr jetzt so gesammelt habt in den letzten Jahren, also welche Themen und vielleicht auch Content-Arten sind so die für diese Lead-Generierung am erfolgreichsten bei euch?
Das sind tatsächlich alles Sachen, die sehr nischig sind. Also Themen, Webinare vor allem, die auf einem hohen, auf einem sehr, sehr tiefen Level tatsächlich einsteigen. Also ein Expertise-Webinar, irgendwas, was das kann zum Beispiel sein, was wir jetzt letztens hatten, eine Masterclass in Lead Scoring. Einfach und sie konvertieren deshalb so gut. Zum einen, weil das die meistens Themen beinhalten, die nicht so oft abgehandelt werden. Also die zwar von denen jeder schon mal gehört hat und jeder denkt, das muss ja jeder wissen, aber das ist vielleicht gar nicht so das Thema, was was man jetzt in deutschen Webinaren so oft hat. Und die konvertieren da ganz gut. Und da ist der Content auch sehr, sehr hochwertig. Also unsere Masterclasses sind dann auch tatsächlich von einem technischen von der technischen Seite durch einen Sales Engineer begleitet, der eben einfach das Konzept sehr gut erklären kann oder dann im Anschluss natürlich auch nochmal zeigt, wie man das in HubSpot macht. Und deshalb konvertieren die sehr, sehr gut.
Ist nischig, hast du angesprochen. Du kannst ja nischig in die Tiefe gehen, thematisch, aber du kannst auch nischig gehen in Zielgruppe. Meinst du das auch? Also Zielgruppe, nischig, Zielgruppe meine ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, du weißt, was du meinst, aber für die Zuhörer vielleicht nochmal. Du kannst ja schreiben, Lead-Generierung für Industrieunternehmen. Ne? Da gehst du ja sehr nischig auf eine spitze Zielgruppe raus. Und was du gerade beschrieben hast, was war das, Marketing, Lead Scoring oder was du eben hattest als Beispiel, das hat ja eher eine thematische Tiefe und weniger jetzt eine Zielgruppentiefe. Macht ihr da bei beiden gute Erfahrungen oder macht ihr das mit dem branchenspezifischen oder zielgruppenspezifischen auch viel oder ist es dann eher, dass ihr dann eher auf die thematische Tiefe in Nische geht?
Hauptsächlich thematisch, was jetzt die Webinare zum Beispiel angeht. Was E-Books und Blogbeiträge angeht, sind wir sowohl thematisch als auch branchenspezifisch immer tiefer drin. Also da machen wir Beiträge zum Thema Immobilienvertrieb oder Pharmavertrieb. Also alles, es fallen mir auch nur Vertriebsthemen ein. Das ist ja auch verrückt. ist mir auch noch nie passiert. Genau, oder halt E-Commerce, alles mögliche, was halt mit Online-Shop zu tun hat und wie man da eine bessere Conversion erzielt zum Beispiel. Also da sind wir dann thematisch da tiefer drin, einfach weil sich das hat sich bislang noch nicht ergeben, dass wir da sehr branchenspezifisch werden in den Webinaren.
Jetzt zum Abschluss nochmal Zusammenfassung, bevor ich dir auch nochmal einen Raum gebe, ein bisschen Werbung für HubSpot zu machen, weil wir haben gar nicht erklärt. Wir gehen jetzt, sind jetzt davon ausgegangen, dass jeder HubSpot kennt und was ihr da tut und was euer Tool so Tolles kann. Am Schluss gebe ich dir da auch nochmal die Möglichkeit, das kurz zu erläutern. Aber vorher nochmal für die Zuhörer gerne nochmal eine Zusammenfassung. Was sind denn deine wichtigsten Learning aus den letzten Jahren Content Marketing bei HubSpot? Zusammengefasst. Nenn mir drei Dinge. Echt? Oder drei, meinetwegen nur zwei, aber drei wären super.
Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist immer die Buyer-Persona zu beachten. Ich glaube, das hört sich immer so flach an und man hat das schon von überall gehört. Und auch bevor ich bei HubSpot war, wird es überall gepredigt. Aber seit meiner Zeit bei HubSpot ist mir das wirklich sehr, sehr tief gegangen. Also man macht sich sehr viel mehr Gedanken über wer liest am Ende tatsächlich, also wen erreiche ich damit tatsächlich und wen möchte ich damit erreichen und sich damit hinzusetzen und zu sagen, was würde meine Buyer-Persona jetzt tun und was soll die Person dann aufgrund dieses Contents, den sie gerade konsumiert hat, tun. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der sehr wichtig ist. Der nächste Punkt, den ich, also der Nummer zwei, ich hoffe, ich komme dann noch auf Nummer drei, aber Nummer zwei auf jeden Fall Qualität über Quantität, auch wenn man das jetzt vielleicht bei unserem Blog nicht unbedingt so sieht, weil wir sehr, sehr viel Content produzieren, aber wenn man sich mal anschaut, was auf dem .com-Blog produziert wird, dann sieht das schon wieder relativ wenig aus, aber oder was eben auch auf anderen, also onlinemarketing.de oder anderen Portalen eben tagtäglich produziert wird. Wir haben uns wirklich sehr darauf fokussiert, die Qualität einfach sehr hoch zu halten auf dem Blog. Und ich hoffe, dass das unsere Leser und Leserinnen auch so sehen.
Da will ich kurz mal einhaken nochmal, weil das ist nochmal spannend. Du sprichst von Qualität. Du hast doch vorhin auch gesagt, dass ihr ziemlich viel Aufwand in euren Content steckt. Kann man sagen, im Schnitt, wie viele Stunden jemand von euren Content-Creatern oder allgemein, wie viele Stunden Arbeit in einem so einem Content-Asset, sag ich mal, liegt? Also an einem Blogbeitrag jetzt nicht an der Studie oder so?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde Pi mal Daumen schätzen, also allein was an Recherche drauf geht, pro Beitrag von der initialen Recherche, die meinerseits erfolgt, bis hin zu jetzt geht der Beitrag live. Das sind bestimmt so 15, 20 Arbeitsstunden, die da in einem Beitrag drinstecken.
Dann hängen wir mal einen Stundensatz von 100 Euro ran, dann sind wir bei, ja, dass man ein Gefühl einfach dafür kriegt. Da sind wir bei, weil wir als Agentur haben halt auch immer wieder die Diskussion, dass Content zu teuer ist. Aber wir sprechen hier dann mal einfach mal von, sagen wir einen internen Stundensatz von 80 Euro, sagen wir mal, dann sind wir bei 80 mal, wie viele Stunden hast du gesagt? 15 bis 20 Stunden hast du gesagt? Jetzt glaube 1000 bist du bei 1200 bis 2000 Euro für so einen Blogbeitrag, ne? Und das muss den Leuten, glaube ich, und den Unternehmen mal klar werden, dass es das aber auch Schluss auch wert sein kann, wenn man es richtig macht, ne?
Ja, also du musst auch dazu rechnen, ich habe jetzt auch die Einpflege ins CMS und sowas und
ja,
die Bildrecherche
alles
komplett mit eingerechnet. Mhm. Aber man kann halt auch nicht davon ausgehen, ich habe das auch früher aufgehört, als ich noch in der Agentur war, dass, na komm, wir gehen einfach zu Textbroker oder Fiverr und lassen uns den Content schreiben. Das kann man machen und da ist vielleicht auch guter Content bei. Aber ist der dann tatsächlich zum einen auf die Buyer-Persona, was ich gerade schon erwähnt habe, ausgerichtet? Hat der Autor tatsächlich die Recherche gemacht, die da eigentlich hinterstecken sollte? Und hat der Autor daran auch was verdient? Weil das ist immer so meine große Frage, wenn ich dann sehe, du kannst bei Textbroker einen 1500-Wörter-Beitrag für 40 Euro kaufen. Da frage ich mich immer,
also, wer verdient was? Also ja, richtig, ich weiß, was du meinst. Ja. Fragen wir uns auch tatsächlich immer wieder, weil muss man da schon fast Mitleid haben. Ne? Also das ist...
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das unterstützen wollen würde.
Tagelöhner sind das. Texttagelöhner. Du hast angesprochen, mir kommen ganz viele Fragen noch. Eine will ich nochmal stellen, bevor wir vielleicht zu einem eventuellen Punkt 3 noch kommen. Die Verteilung, du hast jetzt von 15 bis 20 Stunden gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, die anteilige Verteilung zwischen Konzeption, Produktion und Distribution. Dieses Aufwands. Kannst du da, würdest du rein Gefühl, das musst du jetzt nicht erhoben haben, aber rein vom Gefühl her.
Da bin ich, glaube ich, ein ganz schlechtes Beispiel oder wir bei HubSpot, weil wir ja auch immer predigen, es soll mehr Zeit in die Distribution gehen als in die tatsächliche Erstellung. Das ist bei uns nicht so. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir die Content-Planung stark fokussiert haben in den letzten Jahren. Und
man kann den vielleicht da kurz noch, also SEO ist ja gezählt ja auch, sowohl SEO ist halt so ein bisschen Ausnahmefall, weil SEO sowohl bei der Konzeption als auch bei der Distribution eine Rolle spielt. Also da wird die, gerade bei SEO wird ja schon in der Konzeption die Distribution mitgedacht oder sollte eben, egal, unabhängig vom Kanal passieren. Deshalb kann man das mit Sicherheit auch nicht ganz klar voneinander trennen. Dann lassen wir jetzt mal die Distribution raus und sagen, Verteilung zwischen, wie verteilen sich diese Stunden auf Konzeption und Produktion?
Ich würde sagen, 60-40, also 60 die Planung und 40 die tatsächliche Erstellung und Einpflege. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht, ich hoffe, dass mein Editor-in-Chief vom deutschen Blog jetzt nicht zuhört, aber die Planung ist schon der größte Teil und da zählt ja auch rein, wann, wie, wo, was live geht und wie der Beitrag aussehen soll, welche Referenzbeiträge habe ich, wo soll der Autor recherchieren. Ich will ja auch, weil wir so viel auch in-house produzieren oder eben mit Freelancer-Autoren ich will ja auch, dass da der Aufwand in der Produktion möglichst gering ist. Das heißt, ich gebe da schon sehr, sehr viel mit an die Hand in der Contentplanung.
Jetzt muss ich kurz nochmal nachhaken, weil du gesagt, ihr arbeitet auch mit externen Content-Produzenten.
Also nur mit Freelancern, die bei uns.
Die ihr beschäftigt. Gibt es da eine Regel, was ihr intern produzieren lasst und von euren internen Creatern und was von den externen? Wie entscheidet ihr das?
Entscheiden wir je nach Expertise.
Okay,
also,
alles klar.
Das kommt einfach drauf an.
Vom Thema, das Thema genau, entscheidet dann im Endeffekt. Okay.
Ja.
Jetzt dein Slot. Was macht HubSpot so toll? Warum sollten sich unsere Zuhörer mal mit dem Thema, seht ihr euch als Marketing-Automationslösung oder wie würdet ihr euch bezeichnen?
Also erstmal da. Wir sind
so angefangen und dann kannst du gleich die Überleitung machen zu deinem Werbeslot.
Ich glaube, die ganze Folge war schon so ein bisschen HubSpot-Werbeslot, deshalb will ich da gar nicht so tief eingehen. Wir sind da immer sehr verhalten, was so eine Slots angeht. Aber grundsätzlich ist HubSpot ja nicht mehr nur eine Marketing-Automatisierungssoftware, sondern eine komplette Plattform. Womit ich zum einen alles automatisieren kann. Also es gibt ein CRM, als CRM-Lösung für vom Startup bis zur Enterprise-Lösung. Und in dieser CRM-Plattform befinden sich eben Marketing-Lösungen, also zum einen E-Mail-Marketing, CMS, E-Mail-Marketing habe ich schon gesagt, Blog, die einzelnen Workflows, die ich gerne haben möchte, dann kann ich, also was ich zum Beispiel persönlich auf meinem privaten Portal unbedingt noch umsetzen möchte, ist ein Live-Chat oder ein Chatbot, was zum Beispiel auch zum Free-CRM gehört, also das kann ich kostenfrei nutzen. Und dann kommt da noch dazu, weil wir einfach Unternehmen komplett im Wachstum begleiten wollen, zählt da auch eine Kundenservice-Software mit dazu, wo ich eben komplett meine ganzen Support-Anfragen in HubSpot handeln kann und dann eben mit dem CRM verknüpft direkt sehen kann, was hat der Kunde oder die Kundin an welcher Stelle gemacht und wann haben sie uns kontaktiert. Und seit kurzem kommt dazu auch, dass die Operations Software, wie sie bei uns heißt, wo ich eben noch konkrete Revenue Operations handeln kann. Genau, so viel zum Werbespot.
Okay, so, Dankeschön, Jennifer. wer sich übrigens gefragt hat, wo ist Gidon? Where the hell is Gidon? Gidon ist heute leider verhindert. Ich sitze, das war jetzt Content Kompass mit Jennifer Lapp, diesmal aus mit mir, ohne Gidon. Nächstes Mal wird Gidon wieder dabei sein. Ich sitze gerade in Bilbao, Nordspanien. Du sitzt, Jennifer, in
Berlin.
In Berlin, also von uns beiden Grüße an euch aus Berlin, aus Bilbao. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke, Jennifer,
vielen
dass du bei
Dank.
Uns warst. Und ja, nächstes Mal wieder mit Gidon und wieder aus Deutschland oder vielleicht Portugal. Mal sehen. Dankeschön. Tschüss.
Danke. Ciao.
Alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Ja. Für manch bin ich Doc, für manche auch Maschine. Ich hab ne Masche, die bei allen zählt. Rauch ne GBC wie ein OG. Patrouillieren die Zivis wegen diesem bis zu Schnee. Düst ich ab im SQP, Palme Sunshine Backseat. Wir sind die Boys, nennen uns Backstreet. Auch im Interview mit der Backspin. Wir haben den Dreh raus, schau nur wie dein Netz bin. Voll im Schneerausch, dir gehen die Ideen aus. So wie Milchzähne, weil dein Zeug wie Dreck klingt. Ich bin der Richard, voller Patrick, fleißig schön wie der Witcher. Ficke Bitches, du drinkst Bitches, mache alles für die Riches. Handy aus, keine Pictures, Karte raus, kleiner Pisser. Fat Nesser, Pack, Fresser, Vakuum, Luft raus, keine Nässe. Du, kleiner Pisser, halt die Fresse, deine Schwester war die Nässe. Und am Morgen danach in Gucci-Netten, ficke alles auf die Fetten, denn ich kann Gott sei Dank rappen. Cash is Clay, baller mit der Tech in dein Escoupé. Ey, Aston Martin, lass was starten, brauchst nur im Drive-By nicht zu warten. Cash is Clay, baller mit der Tech in dein Escoupé.